Herzlich willkommen zur neuen Folge von In The Zone Podcast. Wir sind bei der Nummer 12 an einem wirklich sehr, sehr warmen, wahrscheinlich rekordverdächtigen Sommertag für 2025. Mir gegenüber, wie gewohnt, der Fabian. Servus Fabian, hoffe dir geht's gut.
Grüß dich, hi.
Wir haben uns tatsächlich erst vor ein paar Tagen live gesehen. Face to face haben wir ein paar Stunden miteinander verbracht beim Ironman Frankfurt. Und ich denke, das ist ein guter Aufhänger für heute. Hat sich ja doch das ein oder andere ereignet. Wir sind jetzt mittlerweile bekannt, unser Podcast ist bekannt, dass wir kein Triathlon-Trash-Talk bieten. Also sorry mal dafür. Wird es hoffentlich auch heute nicht geben. Aber es gibt definitiv das ein oder andere, was wir gerne mit aufnehmen wollen. Tagesaktuell vom Ironman Frankfurt, Thema Magnus Tytlew. Der ein oder andere in der Community hat es wahrscheinlich mitbekommen. Er hat eine rote Karte gekriegt für Littering, als erst gelb, dann rot. Sprich, er hätte eigentlich disqualifiziert werden müssen, laut Regelwerk, weil er eben die rote Karte gekriegt hat. Und die Entscheidung ist dann von den Refs auch wieder zurückgenommen worden. Also das war, glaube ich, so eine sehr, sehr dubiose Thematik. Und da würden wir gerne mal drüber quatschen, vor allem auch hinsichtlich, was macht es denn eigentlich mit einem? Also ich versetze mir da gerne mal so in die Athletenrolle, es kann ja jedem von uns passieren. Und was passiert da eigentlich dann mental? Und er hat es ja dann im Endeffekt auch gesagt, er war super fit, hat da wirklich ein gutes Rennen bis dato abgeliefert, was ihm dann aber auch ein bisschen das Genick gebrochen hat, also die Entscheidung. Aber weiß nicht, wie hast das du gesehen? Nehme ich gerne mal mit. Du hast das an dem Tag noch sehr intensiv und live verfolgt und telefonisch hier und da gut informiert gewesen.
Also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich sehr. Und es ist in der Tat so, dass mich das nachhaltig bewegt hat. Auch wenn Magnus himself den Podcast hier wahrscheinlich nicht hören wird, zumal er ja auch auf Deutsch ist, wobei ich glaube, Magnus
ist
nicht
Deutsch.
Spricht. Doch, jetzt wo du sagst.
So ist der Zuhörer, Magnus Tytlew.
Und ich finde, das ist mir auch mal nochmal wichtig, weil gerade wir Deutschen in Deutschland, aber auch aus Deutschland heraus ja immer sehr auf Fairness aus sind. Und wir müssen festhalten, da sprechen wir nachher auch noch drüber, es sind zwei Dänen an diesem Tag mit fragwürdigen beziehungsweise ungerechtfertigten Penalties belegt worden, also auch Christian Höhnhau in Führung liegend und Magnus Tytlew eben an Position 2. Ich frage mich gerade, also in der Szene, in der Community, du hörst nichts mehr darüber, irgendwie noch sowas wie, ja, ist doch souverän, dass sie die rote Karte zurückgenommen haben. Ich möchte mal gerne wissen, was gewesen wäre, wenn Patrick Lange und weiß nicht, noch ein anderer deutscher Athlet bei einer Europameisterschaft im Ausland, weiß ich nicht, in Dänemark oder Finnland, in Führung liegen, mit solchen Penalties belegt worden wären. Ich glaube, dann wäre die Musik hier eine ganz, ganz andere. Von daher, ich finde es nicht angemessen, auch nicht einer EM würdig, wie da gehandelt wurde. Da gehen wir ja gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein und leitet uns dann ja auch über zu dem Thema, wie geht man mit sowas eigentlich mental um. Aber ich glaube, im Vorwege, bevor wir das klären, ist es wahrscheinlich nochmal gut, auch die nicht live vor Ort waren oder das verfolgt haben, da nochmal ein bisschen abzuholen, fände ich nochmal ganz wichtig.
Ich habe es mir tatsächlich jetzt heute das erste Mal als Video auch angeschaut und fand es auf den ersten Blick, denke ich mir, okay, warum wirft er hier den Becher weg? Es war gefühlt schon weit nach der Versorgungsstation, da habe ich es nochmal weiter von vorne gesehen. Ist ja zeitlich gesehen unmittelbar nach der Versorgungsstation. Man muss ja auch sagen, die Top-Profis laufen da irgendwas mit 3,30, 3,40er Pace. Sprich, du legst ja in einer kurzen Zeit auch ein paar Meter zurück. Also bist da relativ schnell durch aus der Versorgungsstation. Und ich habe dann öfters als Video angehalten und ich habe kein Schild gesehen, an dem steht Littering Zone Ende oder irgendwie Markierung oder nochmal irgendwie Mülleimer, so eine Tonne oder irgendwas, keine Ahnung, da wo man vielleicht erkennen könnte, okay, bis dahin darfst du und dann darfst du halt nicht mehr. Das ist das, was mich ein bisschen verwirrt. Mich verwirrt nicht zwangsläufig die Entscheidung, dass er eine rote Karte kriegt, muss ich ehrlich sagen. Wenn es außerhalb der Zone ist, dann ist es rot, Punkt, aus, Ende, finde ich. Dann ist es okay. Wie das dann mit gelb und dann rot und so, das ist wiederum ein anderes Thema, auch sehr dubios. Aber prinzipiell, ja, er hat halt im Endeffekt zwei Becher mitgenommen, wenn man es mal so aufrollt. Zwei Becher aus der Versorgungsstation, ich glaube, einer war mit Eis oder beide mit Eis, er hat sich ins Trikot nacheinander geschüttet und habe beide Becher nacheinander fallen lassen. Und der Ref ist neben mir mit dem Rad gefahren, hat ihn dann angepfiffen, ihm eine gelbe Karte nicht gegeben. Er hat sie irgendwie so in der Hand gehabt, aber ich glaube, er hat nichts dazu gesagt, wenn ich es richtig auffasse. Mhm. Und hat sie ihm auch nicht klipp und klar gezeigt. Also das war so, wie es ich jetzt gesehen habe. Dann läuft Magnus weiter und er pfeift wieder ein paar Sekunden später und zeigt ihm dann die rote und sagt ihm, dass er disqualifiziert ist. Und Magnus Ditlev flippt etwas, wie soll man sagen, unförmlich, sein Wortwahl war etwas unförmlich, was er aber nachvollziehbar kann.
Finde ich, auch das ist nochmal wichtig. Also ich merke gerade, wo wir drüber sprechen, das ist wirklich folgenfüllend und ich finde das auch wirklich nochmal im Hinblick auf das, was ich am Anfang gesagt habe, enorm wichtig. Es kann nicht sein. Also wir sprechen hier von einer Europameisterschaft und wir sprechen hier nicht von irgendeinem Rennen, was man beliebig oft wiederholen kann. Keine Ahnung, ohne dass ich damit die Sportart irgendwie kleiner machen will. Wenn du beim Dart jedes Wochenende die Möglichkeit hast, dann kann sicherlich eine Fehlentscheidung mal anders ausgebügelt werden. Aber Magnus Ditlev lebt davon. Du kannst nicht beliebig viele Ironman im Jahr machen. Und dass jetzt im Nachgang gesagt wird, ja gut, wir nehmen das halt wieder zurück. Also ich bin ja, ich habe ja keine Kosten und Mühen gescheut. Also wir beide haben uns ja den Tag über an der Strecke aufgehalten. Also A, habe ich viel telefoniert, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und ich bin abends dann wirklich nochmal an exakt die Stelle gefahren, wo das passiert ist, habe mir das alles genau angeguckt. Das, was du gerade beschreibst, stimmt und stimmt auch nicht. Es ist so, dass es recht, also auf der linken Seite, also vielleicht nochmal die jetzt nicht ganz so drin sind, also es gibt an jeder Verpflegungszone ein Schild, da steht Begin of Littering Zone, da kannst du all deine Gelpapiere, all das, was du an Zeug halt im Trikot hast und loswerden willst, abwerfen. Da steht auch meistens direkt hinter dem Schild Begin of Littering Zone ein großer Müllcontainer. Und dann ist natürlich die Verpflegungszone, wo du Cola und Eis und alles kriegst. Und dann steht irgendwann wieder ein Schild End of Littering Zone. Und meistens steht vor dem Schild End of Littering Zone noch ein größer Müllcontainer, damit du natürlich alles abwerfen kannst. So, und das, was du jetzt beschreibst, ich habe das Video wirklich, also grenzt wahrscheinlich schon, ich weiß gar nicht, Forensik oder so. Ich weiß nicht, wie oft ich das Video angeguckt habe. Man sieht auf der rechten Seite ein Schild. Dadurch, dass die Kamera aber ja in Fahrtrichtung, also entgegengesetzter Fahrtrichtung ausgerichtet, sieht man nicht. Aber es muss das Schild sein, wo drauf steht End of Littering Zone. So, das kommt aber unmittelbar oder naja, unmittelbar nicht, aber relativ nah nach der Stelle, wo er sich die Eisbecher genommen hat. Witzig ist, oder witzig überhaupt nicht, sondern erstaunlich ist, dass nur nach dem Tisch, wo die Eisbecher draufstehen, ist noch ein kleiner normaler Mülleimer. Es kommt dann kein großer Müllcontainer mehr. Da frage ich mich, A, wo soll er denn bitte den Becher hinwerfen? Und B, warum steht dieses End of Littering Zone Schild so weit vorne? Das müsste viel, viel später, weil, ne, du hast ja gerade selber gesagt, die laufen Schnitt Pace 3:30. So, und jetzt wird's interessant. Also, ich habe es fotografiert, das heißt, es ist dokumentiert. Ich bin abends an diese Stelle gefahren und das End of Littering Zone Schild stand plötzlich, oder ist nicht plötzlich, auf jeden Fall stand es am Abend an der Stelle, wo um und bei unter der Brücke, wo Magnus den Becher hat fallen lassen. So. Hört sich für mich so an, beziehungsweise sieht für mich ganz eindeutig so aus. Ach, und ein ganz wichtiger Punkt noch. Ich habe mir natürlich dann die gesamte Zone angeguckt. Der erste Müllcontainer steht vor dem Schild Begin of Littering Zone. Und da waren unfassbar viele Gelpapiere da daneben. Das heißt also, die Athleten, die das gemacht haben, hätten eigentlich alle disqualifiziert werden müssen, weil sie ihr Papier vor der Littering Zone abgeworfen haben. Und worauf ich nur hinaus will, ist, du kannst nicht einfach jemanden blitzen und ihm den Führerschein abnehmen, um dann zu sagen, ah, sorry, wir hatten die Anlage gar nicht richtig kalibriert. Ich glaube, wir haben uns vermessen. Der Schiri muss natürlich vorher alle Zonen abfahren und gucken, stehen die Schilder richtig, sind die Abstände richtig, sind alle Mülleimer aufgestellt und. Im Zweifel muss er das, wenn da irgendein Helfer, der vielleicht das Ding ausgeleert hat, den das Ding verrückt hat, da regelmäßig kontrollieren. So, das ist meine Sicht auf die Dinge.
Definitiv, aber wenn der Schild da stand und er hat es danach weggeworfen, können wir natürlich darüber diskutieren, ist es genügend Platz, ist es sinnvoll, ist die Versorgungsstation von A bis Z, ist sie richtig aufgebaut, wie auch immer, können wir darüber diskutieren, okay, aber stand zu dem Zeitpunkt war sie so und so aufgebaut und wenn er es danach wegwirft, ist es Littering.
Das stimmt.
Auch wenn es 2 Meter danach ist oder 1 Meter danach. Also so hart wie es ist, ich würde es auch bei Patrick Lange, gut, ich bin ein großer Fan von ihm, aber ich würde es auch bei jedem anderen Deutschen oder ja. Blumenfeld, mache ich einfach, finde ich sympathisch, cooler Typ, würde ich bei jedem anderen auch sagen. Es ist halt einfach die Regel und wenn es halt so ist, dann ist es so. Dann ist aber halt natürlich die Versorgungsstation einfach schlecht aufgebaut auch. Also das muss man ehrlicherweise dann auch sagen. Wenn das aber zu kurz ist und du hast ja gesagt, was soll er machen, wo soll er ihn hinschmeißen? Nirgends. Da musst du ihn in die Tasche reintun, ins Trikot rein und musst ihn in der nächsten Versorgung wegschmeißen. Ja. Es ist halt einfach so. Und es gibt ein Bild von mir, war es letztes Jahr? Nee, es ist schon länger, es müsste 2019 gewesen sein bei der Challenge Rot. Ich komme aus dem ersten Wechselzelt raus, laufe zu meinem Rad und da gibt es eine Versorgungsstation in der Wechselzone. Ich nehme da Becher voll Wasser oder was auch immer. Trink's, schütze mir drüber und habe überlegt, okay, was mache ich jetzt mit dem Becher? Shit, war kein Mülleimer mehr, nichts.
Ja.
Hinschmeißen wäre definitiv Littering gewesen in der Wechselzone. Also ich habe mir halt vorne ins Trikot rein und habe meine nächsten Versorgungsstation auf dem Rad, auf der ersten, habe ich es dann davon geschmissen.
Okay.
Da gibt es Bilddokumentation, oder ein Kumpel hat eine Fotoserie geschossen und man sieht halt eins wie so ein Ref, den habe ich gar nicht wahrgenommen. Wie der mich einfach von vorne bis hinten verfolgt hat mit einem Blick, was macht er mit dem Becher? Also du kannst die Gedanken ganz lesen von ihm. Fand ich recht spannend, weil im Endeffekt hätte er mich da disqualifizieren können, wenn ich den Becher einfach hinschmeiße und wäre auch in Ordnung gewesen, weil es ist, wenn es jeder macht, schaut die Wechselzone aus wie Sau, also auch nicht geil.
Ja. Gut, also ich gebe dir recht, wenn du einen Becher nach der End-of-Littering-Zone abwirfst, dann ist es Littering. Jetzt ist es aber so, dass Magnus eine gelbe Karte für unintentional Littering bekommen hat. Also das war jedenfalls die Info, die ich zwischendurch hatte. Also sozusagen unfreiwillig. Und es kann ja auch immer mal sein, dass dir ein Gel aus der Hand fällt oder ein ins Trikot gestecktes Papier irgendwie rausrutscht oder so. Und was ich halt, also du beschreibst es jetzt ja gerade nochmal, was ich halt einfach sehr, sehr schwierig finde und das ist jetzt vielleicht auch eine Moralkeule. Ich finde es halt sehr schwierig, wenn offensichtlich ein Referee es nur darauf anlegt, den Fehler zu finden, der ihn dazu berechtigt, dir eine Karte zu geben. Und nochmal, wir reden hier von einer Europameisterschaft, von Athleten, die gerade 5,5 Stunden im Rennen sind. Magnus ist ein 3,53er Radzeit gefahren. Wir haben 35 Grad Außentemperatur, also ich finde, es muss immer ein Verbal Warning geben. Also er muss darauf aufmerksam gemacht werden. Was der Schiri hätte machen können, wir sind jetzt gerade auf einem ganz anderen Track, also aber auch das ist mir noch wichtig, nochmal auf die Qualität der Kampfrichter einzugehen. Ich verstehe es nicht, wie es sein kann, dass ein Referee auf der Strecke berechtigt ist, eine rote Karte ohne Absprache mit dem Head Referee zu vergeben, weil wir reden hier von einem massiven Eingriff ins Renngeschehen und jetzt im Nachgang zu sagen, oh ja, ist doch super, dass sie die wieder zurückgenommen haben. Ja, frag mal Magnus, klar, der findet das garantiert nicht super, weil er auf Platz 8 gelandet ist und ich habe mit Kasper Pedersen, dem Head Coach der Dänen, gesprochen, der mir da nochmal sagte, dass er auf jeden Fall aus dem Rhythmus gekommen ist. Kommen wir gleich zu, da laufen ja so viele Bilder ab bei dir im Kopf und da hat natürlich eine ordnungsgemäße weitere Versorgung dann nicht stattgefunden, sodass du einfach nicht genug gefuelt hast und das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass er das Rennen nicht in der Form weiterführen konnte.
Ja. Ich denke, wir könnten das jetzt wirklich nur weiterspinnen. Du hast ein paar Punkte auch angesprochen, wie ist die Qualität der Refs, wie ist vielleicht auch die Hierarchie der Refs, was haben sie für wie sagt man da, nicht Fähigkeiten, aber wozu sind sie in der Lage, was dürfen sie, welche Rechte haben sie, Bevollmächtigungen haben sie. Ich bin da irgendwie dann schon auch der Meinung und da sehen wir, es ist sehr, sehr kontrovers. Also da wird zwar schon recht kontrovers oder haben teilweise unterschiedliche Meinungen, weil ich mir denke, okay, wenn ich da jemanden mit die Führungsläufer, mit die Führenden, mit der Spitze mitfahren lasse, wenn der das Recht dazu hat, dann muss der in meinen Augen auch die Fähigkeit dazu haben, dass er das situativ richtig entscheidet. Und das ist was mich ehrlich gesagt zum Beispiel im Fußball richtig angast, wenn ich mir das anschaue, dann, okay, ich bin zwar der Ref, aber ich darf eigentlich nichts mehr entscheiden. Ja, ich pfeife jetzt mal und dann schaue ich es mir ein Video an und frage mir die in Köln sitzen. Finde ich persönlich ziemlich lächerlich. Also ich bin schon der Meinung, dass der im Feld steht und in dem Fall der bei Magnus mitfährt, dass der auch das Recht haben muss zu entscheiden. Wenn er da die falsche Entscheidung trifft, das ist auch ein Mensch, okay, aber die müssen halt dann dementsprechend geschult werden, dass sowas halt nicht mehr passiert. Also ich hoffe, dass das jetzt irgendwo Konsequenzen, nicht für die eine Person jetzt nicht, also ich will jetzt kein Bashing betreiben, Aber generell für das System, weil sowas darf eigentlich nicht passieren, wie es abgelaufen ist. Also ich denke, da sind wir schon einer Meinung dann im Großen und Ganzen.
Also ja, das sehe ich auch so. Also trotzdem würde ich gerne doch noch mal auf den Punkt von vorhin zurückkommen. Okay, Littering ist Littering. Wenn du das hinter dem Schild abwirfst, ist es Littering. Die Frage ist, es stand links, nicht rechts. Also
Okay.
es stand links das Schild. Ich weiß gar nicht, ob er es gesehen hat. Und ich habe früher sowas in der Fahrschule gelernt, wie die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt, solange sie gilt, also bis sie aufgehoben ist oder bis die Gefahr, also wenn das jetzt bei einer Baustelle ist, bis die Gefahr offenbar vorüber ist. Und ich würde jetzt mal so tippen, so aus meinem Bauchgefühl heraus, eine Verpflegungszone geht so lange, bis sie offensichtlich vorbei ist, und die war halt noch nicht offen, also offensichtlich vorbei. Also er hat die jetzt nicht irgendwo, A, hat er den Becher nicht in Main geworfen, und B, da war noch ein Sanitätszelt oder so. Also selbst für einen Außenstehenden war es jetzt nicht ersichtlich, dass sie angeblich dort schon vorbei war. Und ja, ich finde das einfach schwierig, wenn Referee-Entscheidungen einfach nicht nur maßgeblich den Rennverlauf beeinflussen und am Ende der Sportler dann die Last trägt. Also ich glaube, dass Rot das auf dem Schirm hat, was da jetzt am Wochenende passiert ist. Also ich glaube, dass die das auch nochmal aufnehmen werden. Also ich bin mir sicher, Felix wird da entsprechend nochmal ein Auge drauf haben, dass. Und nochmal, es geht ja nicht darum, dass die Regeln hier gebogen werden oder so, sondern es geht nur darum, dass ein faires Rennen stattfindet. Und ein Schiedsrichter muss immer im Sinne des Athleten handeln, ja. Und wenn du dir das Video anguckst, dann vielleicht war er selber da irgendwie emotional im Tunnel oder so, aber es ging ihm sehr schnell darum, die Karte loszuwerden. Also in der kurzen Zeit. Und ich meine, Magnus hat ja nun also sehr vehement reagiert, aber auch echt so nach dem Motto, hey, what are you talking about? You can't disqualify me. Und ihm haben sie dann ja wohl auch gesagt, hey, du kannst weiterlaufen, aber und das ist ja eine perfekte Überleitung. Was tust du, wenn dir sowas passiert?
Das ist, glaube ich, ganz eine schwierige Situation, weil du es nicht trainieren kannst. Magnus Detlef trainiert alles, aber ich glaube nicht die Situation.
Ja,
Also, das wirft dich doch safe aus der Bahn, bin ich mir ziemlich sicher.
Also ich glaube, dass wirklich, ja, natürlich wirft dich das safe aus der Bahn. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob es jemals im Profi, also klar, bei Amateuren, weißt du, wenn du dann, da gibt es ja immer Leute, die dann nicht wissen, dass man nicht oberkörperfrei laufen kann und so weiter, oder die auf der Strecke urinieren müssen oder so. Ich glaube, da gibt es sicherlich immer mal wieder eine rote Karte, aber mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo es jemals auf der Laufstrecke im Profibereich eine rote Karte gegeben hat. So, also mir wäre da jetzt nichts bekannt. Und insofern, also du kannst dich wahrscheinlich auf alles Mögliche vorbereiten, aber auf das halt nicht und dann auch doch. Also was Magnus ja selber in seinem Post beschreibt und was ja auch Kasper sagte, ist, dass er einfach den Fokus verloren hat, beziehungsweise dass er, glaube ich, aus dem Rhythmus rausgekommen ist. Und ja, also ich glaube schon, dass man das trainieren kann. Du musst halt nur wissen, dass du es theoretisch trainieren musst, oder also du rechnest doch nicht damit, dass sowas passiert. Also das ist sozusagen der Case, den du ja nun überhaupt nicht auf dem Radar hast, oder?
Genau, aber das ist doch Ironman oder das ist doch Langdistanz-Racing oder generell Long-Endurance-Event-Sportveranstaltungen, ob das jetzt Ultra-Trail-Run oder ja, Ultra-Cycling oder was auch immer ist. Wir bereiten uns ja auf gewisse Szenarien, bereiten uns vor. Das Standard-Szenario, 3,8 Schwimmen, 180 Grad und 42,2 Laufen. Und das bei den und den Temperaturen und der Pace, bei dem und dem Höhenprofil. Also da bereiten wir uns ja akribisch drauf vor. Was aber immer passiert, sind irgendwelche Ereignisse, die wir aber vielleicht auch nicht beeinflussen können oder die wir noch nie betrachtet haben. Das heißt, wir werden ja immer in so einem Rennen, der eine immer mehr, der andere weniger, in solche Stresssituationen gebracht. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir oder dass der beste Athlet, in dem Fall Christian Blumenfeld, dass er an dem Tag X vermutlich mit seinen Problemen am besten umgegangen ist. Dass er sich vielleicht schon bestmöglichst auf einige Szenarien vorbereitet hat und seine Probleme, die er während dem Wettkampf gehabt hat, auch einigermaßen gut lösen hat können. Also das ist für mich einfach so das Zeichen, weil ich schon der Meinung bin, es sind alle auf dem Level nahezu gleich. Klar, der eine ist schon einmal ein Müh besser trainiert als der andere, Aber im Großen und Ganzen gibt es da 10 Athleten bei den Profis, die alle um den Sieg mitkämpfen. Und da geht es, glaube ich, schon darum, wer handelt die Stresssituationen, die auf ihn zukommen, am besten, wer findet am besten Lösungen. Und die Situation ist, glaube ich, so speziell, da kannst du dich ganz, ganz schwer darauf vorbereiten. Du kannst schon so Grundthematiken dir bewusst machen und sagen, okay, was könnte passieren, wie gehe ich damit um, okay, ich bleibe bei meinem Raceplan. Aber wenn du nicht mehr weißt, ob du finishen wirst, ob du finishen darfst, ja, wie laufe ich denn da weiter? Also ich persönlich würde wahrscheinlich, rein hypothetisch, würde wahrscheinlich denken, ja, macht es überhaupt Sinn, dass ich weiterlaufe? Wenn ich jetzt da rüberlaufe und dann auf die andere Uferseite, dann bin ich 5 Kilometer vom Ziel weg, ja, dann kann ich zu Fuß heimgehen, dann bringt es das überhaupt? Ja, dann nehmen sie mich da raus, nehmen sie mich nicht raus. Das beschäftigt einen doch. Also
exakt. So, und also das glaube ich auch. Also ich habe da sehr lange und ausführlich mich mit dieser Thematik oder mit dem Vorfall beschäftigt. Und also ich glaube, vor dieser Situation ist keiner gefeit, dass das auf jeden Fall, wir nennen das immer einen Grab. Das ist halt ein Grab. Das ist so, wie wenn jemand dich irgendwie in der Öffentlichkeit am Arm packt und erstmal festhält. Das ist ja ein Schock, der da passiert. So, oh, okay. Und ich glaube, dass bei ihm im Kopf natürlich ganz viele Bilder abgelaufen sind. So, was heißt das jetzt konkret fürs Rennen? Also kann ich jetzt noch weitermachen? Und natürlich er wahrscheinlich auch erstmal reflektieren wird, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert? Ich glaube, da ist da natürlich unheimlich viel Projektion auf den Schiedsrichter. Sag mal, hat er sie noch alle? Spinnt er? Also, was denkt er eigentlich, wer er ist? Und ich bin mir gar keiner Schuld bewusst. Wie kläre ich das jetzt? Was braucht es jetzt? Also, ich glaube, da fängt ein buntes Potpourri an Gedankenschleifen und Emotionsschleifen in dir an zu feuern. Und von daher glaube ich, dass, also ich bin mir sehr sicher, es wird ihm A nicht wieder passieren und B, selbst wenn es ihm passieren würde, wäre er perfekt darauf vorbereitet. Also ich glaube, beim nächsten Mal würde er diesen Fall so ausblenden, als hätte es ihn gar nicht gegeben. So nach dem Motto, ey, du kannst mir da wegen mir auch gerne grün-weiß karierte Karte zeigen. I don't care. Also ja, Klären wir dann alles im Ziel, ja, aber ich habe jetzt hier gerade irgendwie eine Mission und lass mich bitte in Ruhe.
Aber die Situation wird es so nicht mehr geben für ihn.
Nein.
Das ist genau das Ding. Es wird aber irgendwas anders kommen, was er noch nie gesehen hat. So läuft es halt im Endeffekt. Aber wo du jetzt gerade gesagt hast, so ja, ganzes Potpourri an Gedanken wird bei ihm halt auch im Kopf schwirren. Ich bin jetzt gerade mit dir, wir haben jetzt 16.27 Uhr, ich bin jetzt gerade im 5. Call heute. Das heißt, ich habe jetzt schon ungefähr 5 Stunden Reden, Aufmerksamkeit, Gedanken hinter mir. Und das schlaucht aber halt gewaltig. Also wer das kennt, einfach mal einmal, sagt es immer so, ja, du sitzt ja eh nur im Büro oder eh nur im Bürostuhl. Aber wer mal wirklich 5, 7, 8 Stunden gedanklich in irgendeiner Sache dabei war oder viele Gedanken gehabt hat, sprich in Meetings gesessen, und man muss ja nicht immer nur sprechen, aber einmal einfach nur zuhören, wie intensiv das ist, wie geschlaucht man nach so einem Tag ist, da merkt man eigentlich mal, wie viel Energie Gedanken ziehen. Und da ist es ja nichts anderes. Also du brauchst nicht die Energie fürs Laufen und stattdessen verwendest du es eigentlich für deine Gedanken, um die zu sortieren, um dich vielleicht auch über den Ref aufzuregen, was bei Magnus mit Sicherheit auch der Fall war, sich irgendwie zusammenzureißen, dass er jetzt dann nicht irgendwie völlig ausrastet oder wie auch immer. Also das die Emotionen zu zügeln, die Emotionen in die richtigen Bahnen zu lenken, das kostet ja unglaublich viel Energie. Und das ist was ihm natürlich dann auch wieder beim Laufen fehlt. Also ich denke jetzt mal, gut, unsere Zuhörer sind ja irgendwo ambitionierte Sportler, sind ja ambitionierter auch teilweise im Berufsleben, sprich, sind auch Leistungssportler, selbst mal in ihrem Feld. Ja. Und ich denke, da kann jeder dazu relaten, also wie heftig eigentlich sowas ist, wenn man mal solche Gedanken hat, wie viel Energie das zieht, wie schwierig das ist, dann wieder den Fokus richtig zu richten und das innerhalb von ein paar Minuten. Also wir reden jetzt nicht so, okay, heute Abend, dann passt der Fokus wieder, sondern nee, das muss jetzt passieren. Und ich muss jetzt schauen, dass ich mich wieder gerade richte, dass ich mich jetzt wieder sortiere und mir einen Fokus setze. Also ganz, also, ganz schwierig.
Wir arbeiten ja viel mit achtsamkeitsbasierten Strategien, also das, was viele Leute unter dem Thema Mindfulness kennen, also wie kannst du bestimmte Netzwerkstrukturen im Gehirn in einer solchen Situation ansprechen, ist übrigens nichts anderes, was Piloten in ihrer Ausbildung lernen, also ein Pilot, der in eine schwierige Situation kommt, in irgendeine Turbulenz und es passiert irgendetwas Unvorhergesehenes mit womöglich größeren negativen Konsequenzen, lernt zunächst, sich auf seine Hände zu setzen. Also quasi im Stuhl oder auf dem Sitz, wo er sitzt, sich zunächst auf seine Hände zu setzen, um den feuernden Gedankenspiralen nicht gleich eine Handlung nachziehen zu lassen, so nach dem Motto, oh, dann drücke ich jetzt mal irgendwas oder mache irgendwas, sondern zunächst einmal auf die Hände zu setzen. Und das ist letztlich nichts anderes, als dass du eine bestimmte Netzwerkstruktur im Gehirn ansprichst, um dem Körper das Gefühl zu geben. Also für ihn, er hat ja wahrscheinlich unheimlich viel Amygdala-Aktivität in diesem Augenblick gehabt. Das ist Gefahr, ich verlasse das Rennen, ich fliege raus, ich werde disqualifiziert oder bin es sogar schon, was auch immer. Und dann quasi den Modus wieder umzulegen. Und das ist, glaube ich, das ist eine sehr anspruchsvolle Kompetenz, die aber lohnenswert ist, sie zu können, um eben solche Situationen dann schnell hinter dir zu lassen. So, und da, glaube ich, kommen nochmal zwei Punkte zusammen. Ich glaube, dass du sie A, aus dir selber heraus können musst oder können solltest, dass du aber idealerweise auch Leute an der Strecke hast, die dich immer wieder daran erinnern. Und ich glaube, das ist das Wichtige, weil wir beide wissen, wie es ist. Also ich kann da ein Lied von singen, wenn du anfängst, in Gedankenspiralen dich festzubeißen, dann ist es manchmal sehr hilfreich, wenn du jemanden von außen hast, der sagt so, hey, Schluss, stopp, wo bist du mit deiner Aufmerksamkeit? Hier guckst du jetzt hin, hier gehst du jetzt gerade mit deinem Fokus hin.
Ich habe mal was Interessantes gelesen, vielleicht kannst du es bestätigen oder verneinen. Wenn wir schnelle Emotionen spüren, sprich, ich sehe es jetzt zum Beispiel jetzt bei Magnus, okay, er hat jetzt die Emotionen, vielleicht Wut oder Unverständnis, Hass, was auch immer, was da so hochkommt in dem Moment, dass die Emotion in so einem Moment für 17 oder 19 Sekunden was anhält und dann auch abflacht. Und ich persönlich habe das zum Beispiel, ich bin ein großer Eishockey-Fan, habe das in dem Kontext auch für mich halt so festgestellt. Ich sage, okay, wenn mein Team ein Tor kassiert, was im Eishockey recht oft passiert, sind ja andere Ergebnisse als im Fußball, dann versuche ich erstmal, okay, jetzt einfach tief durchatmen, einfach ruhig bleiben, bringt jetzt nichts, wenn ich mich übelst aufregt. Das ist doch der Klassiker, kennt jeder bei Sportfans, die dann übelst ausrasten, weil sie zum Beispiel gerade ein Gegentor kassieren. Und dann tatsächlich meistens nach 15, 20 Sekunden reguliert sich das Ganze wieder runter, das Mindset ist erstmal wieder etwas klarer. Also das trifft eigentlich genau das, was du sagst, erstmal auf die Hände setzen, okay, keine Handlung. Und das ist, glaube ich, vielleicht eine gute Überleitung zu Bewältigungsstrategien. Wenn wir irgendwo eine Stresssituation haben, was uns erstmal völlig aus der Bahn wirft, erstmal nicht gleich in eine blinde Handlung zu verfallen, sondern klaren Kopf bewahren, mal tief durchatmen, einfach mal 10, 20, 30 Sekunden nehmen. Wir sind auf einer Langdistanz in dem Moment, in dem Kontext gerade. Was passiert bei uns Age-Groupern, wenn wir uns einfach mal, ich sage mal Klassiker, wir haben einen Platten, Hinterrad ist platt, wir bleiben einfach mal stehen, sortieren uns 10, 20 Sekunden, regulieren uns erst einmal und handeln anschließend. Weil meistens, exakt, wenn wir aus dem Affekt raus, aus der Emotion raus irgendwie handeln, dann zittern die Hände, dann funktioniert das nicht, funktioniert das nicht, der Kopf ist nicht klar, ich würde alles am liebsten zeitgleich machen. Das kann eigentlich nur schief gehen.
Es ist natürlich so, dass, also wenn wir in extreme Emotionen spüren, also das, was du gerade beschreibst, Wut, Angst, dann haben die ja aus unserer Evolution heraus immer eine Bedeutung gehabt. Also früher ging es jetzt ja nicht darum, dass wir irgendwie eine rote Karte im Ironman Triathlon bekommen haben, sondern wenn wir früher in der Evolution eine enorm starke negative Emotion gespürt haben, ging damit ja immer eine Gefahr einher. Ja, da war vielleicht ein Tier, gegen das ich mich wehren musste, oder ein Konkurrent, der mir an die Wäsche wollte oder wie auch immer, der mir nach dem Leben getrachtet hat. Dann ist natürlich die Emotion aktivierend in dem Sinne, dass es darum geht, dass ich mich selber verteidige. So. Und da ist es dann natürlich ein bisschen schlecht, wenn ich mich verteidigen muss und dann erstmal die Emotion durchlaufen lasse und dann, wenn ich mich theoretisch wehren könnte, dann bin ich leider schon tot. So. Und genau das, was du sagst. Also wenn wir achtsamkeitsbasiert mit Athleten arbeiten, dann geht es ja genau darum, natürlich der Emotion überhaupt mal den Raum zu geben, also sie nicht zu unterdrücken, ihr den Raum zu geben, aber sie dann möglichst schnell ausbrennen zu lassen, so dass die nachgelagerte Handlung im Zweifel nicht die ist, die ich im ersten Augenblick vorhab, ja, also an dem verbalen Ausspruch von Magnus, hast du ja schon gesehen, wie viel emotionale Power dahinter ist, aber wenn ich diese Emotion, und das kann man natürlich forcieren, diesen Prozess, möglichst schnell verbrennen lasse, komme ich womöglich auf ein Level, an dem ich sage, so, ich regeneriere jetzt gerade wieder Und ich fokussiere mich jetzt neu oder ich mobilisiere mich neu, so nach dem Motto, das ist eine Situation, deren Ursache und deren Existenz ich jetzt nicht mehr verändern kann. Also das ist jetzt ja passiert.
Ja, würdest du das als Bewältigungsstrategie, mentale Bewältigungsstrategie betiteln?
Ja, also ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Strategie ist. Ich habe ja nun selber sehr, sehr lange Zen-Meditation betrieben und wir arbeiten eben viel mit diesen, mit diesen Formen der Intervention. Also wie gelingt es dir, also jetzt sehr plakativ gesprochen, den emotionalen Load einer Situation möglichst schnell, das, was ich gerade sagte, ausbrennen zu lassen? Und also ich weiß das eben sehr gut, weil ich mich oft auch in Emotionen, und das passiert mir immer mal wieder, also ich bin da auch nicht perfekt drin, dass ich mich da emotional reinsteige. Dieser emotionale Load, also das, was du sagst, wenn die Emotion nicht ausbrennt, dann kann sie ja im Zweifel sich sogar noch verstärken. Also es gibt ja Leute, die sich in diese Emotionen so weit reinsteigern, da ist nicht nach 16 Sekunden plötzlich Ende, was du sagst, sondern da geht es nach 16 Sekunden erst richtig los, ja.
Ja. Aber ich glaube, das ist ein Unterschied, ob du sagst, okay, ich lasse sie jetzt ausklingen, also ich lasse sie irgendwo zu, die Emotionen. Ich muss jetzt nicht irgendwie völlig ausrasten in dem Moment, sondern einfach zulassen, vielleicht in dem Sinne, ich bin mir dem bewusst, okay, ich bin jetzt gerade stinksauer, das regt mich gerade richtig auf, aber ich muss ja ihn jetzt nicht beschimpfen. Also ich werde wahrscheinlich genau wie der Magnus auch, ich bin da auch nicht so gut, dass ich sage, ich kann mich da zurückhalten, sondern ich will dann schon mal Unmut auch äußern. Aber vielleicht in dem Moment nicht irgendwie dann in einer Handlung enden, die man vielleicht dann 20 Sekunden später einfach nicht machen würde.
Ja,
Ganz blöd gesagt, auf dem Schiri losgehen, auf dem Ref.
aber das ist ja, eine völlig normale, also, oder was heißt völlig normale, aber eine sehr gängige Reaktion. Also gerade weil du es vorhin angesprochen hast, Fußball, Eishockey, ich meine, im Eishockey kloppen die sich ja nicht selten. Das ist ja bei vielen Menschen, gut, in einigen Sportarten ist es ja vielleicht sogar der Show wegen so gewollt, dass eine Emotion dazu führen soll, dass die Induktion von Emotionen dazu führen soll, dass die Protagonisten sozusagen hochfahren und dann das in einer lustigen Schlägerei endet. So. Also für den Athleten, über den wir jetzt sprechen, oder für den gemeinen Ausdauersportler, ist es ja so, dass eben das jetzt idealerweise nicht dazu führen soll, dass eine nachgelagerte Handlung zu seinen Lasten entsteht, dass er auf den Schiri losgeht oder so, sondern wie kann ich, und das hast du ja gerade nochmal beschrieben, also ich finde das. Das ist das eine, was tue ich im Nachgang, aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist, dass die, dass das Gefühl von Wut oder ja, Unverständnis, aber ich glaube, dass Wut und ich glaube auch, dass es Ohnmacht ist, dass das, je länger du dich an diesen Gedanken, also je länger du die Gedanken zulässt, desto länger gibst du diesem Gefühl ja auch noch Raum für Nachhall. Ja, wie kann denn das sein? Ich sag mal, ey, je länger ich darüber nachdenke, ich sag mal, spinnt der eigentlich? Ich sag mal, so, und das hört sich jetzt an, so, ja gut, dreimal drüber gesprochen. Wenn man mal rückblickend reflektiert, dann kann das ja sein, dass du so eine Gedanken hunderte Male hintereinander hast. Sag mal, was denkt ihr eigentlich? Sag mal, was denkt ihr eigentlich? So, und damit wird ja dieses Gefühl von Ohnmacht immer stärker. Und deshalb muss das Ziel sein, möglichst schnell in einen neutralen, emotionalen State zu kommen und den Fokus wieder auf das zu richten, so was kann ich bewegen, was kann ich, ne, damit du eine Sache führen kannst, muss sie sich bewegen und du musst halt den Fokus wieder auf etwas bekommen, wo ist Bewegung drin?
Du meintest vorhin, doch, das kann man vorab schon trainieren. Wie wäre das möglich? Jetzt im Magnus Tittlef sein Fall. Was hätte er vorab tun können, um vielleicht mit der Situation souveräner umzugehen?
Also ich glaube, das ist generell meditativer Elemente im Training bedarf, also konkret, dass Menschen anfangen zu meditieren und zwar regelmäßig, also idealerweise täglich. Warum? Weil bestimmte Situationen dann einfach nicht die Amygdala-Aktivität nach sich ziehen, die sie vielleicht im schlechtesten Fall nach sich zieht. Sprich, also ich bin nicht mehr so angefasst von der Situation und ich habe mehr graue Masse im Gehirn, die es mir erlaubt, die Situation vielleicht auch kognitiv schneller zu beenden. So im Sinne von, gut, sprechen wir dann nach dem Rennen drüber, ne? Kollege, das hat für dich noch Konsequenzen, so zack, bumm, und dann ist es aber auch erledigt. So, was nicht heißt, dass es dann, also jetzt ohne Konsequenz bleibt, also nach dem Motto, das ist nie passiert, sondern natürlich, ich rege mich nur jetzt nicht mehr darüber auf, weil ich das dann nach dem Rennen zum Hearing nächsten Tag oder so auf den Tisch bringen werde.
Ja, also wir stellen fest, Magnus Tidlef meditiert nicht. Das können wir schon mal festhalten.
Das weiß ich nicht. Also ja. Ich fand ehrlicherweise, also ich glaube, dass er insgesamt ein sehr, sehr, dass er ja ein sehr ruhiger Mensch ist und ein sehr bedachter Mensch. Und ich glaube wirklich, dass der bei ihm, also es gibt ja Leute, die haben sehr große Knöpfe, also die kann man sehr leicht treffen, so. Ich weiß, dass Patrick Lange letztes Jahr irgendwie von einem Zuschauer irgendwie beleidigt wurde oder so, wo er sich wahnsinnig drüber aufgeregt hat, wo ich im Nachgang gedacht habe, also sorry, aber als zwei- oder dreifacher Weltmeister, wenn mich da jemand an der Strecke beleidigt, dem kann ich...
Beleidigung.
Bitte?
Es war keine Beleidigung, es war lediglich, also lediglich anscheinend ein Satz, der eigentlich ironisch und witzig gemeint war, von wegen, wenn du so weiterläufst, wird es nichts mehr mit Musik auf
dem Deutsch. Okay.
Gut. Ja, aber er hat sich da übelst angegriffen gefühlt, den Mittelfinger dem Passanten, dem Zuschauer gezeigt. Also wie du sagst, der hat sehr, sehr schnell krass reagiert eigentlich für sein State. Also dürfte ihm meiner Meinung nach nicht passieren an seiner Stelle.
Und da würde ich sagen, so, ey, wie viel Macht gibst du bitte jemandem an der Strecke, dass dessen Äußerung dazu beiträgt, dass du irgendwie dich zu einer Geste hinreißen lässt und natürlich auch Energie abfließen lässt, weil du dich damit beschäftigst. Und was ich sagen wollte, war, ich glaube, einige Leute haben sehr große Knöpfe. Also da muss man gar nicht viel tun, um den Knopf zu treffen. Ich glaube, bei Magnus ist dieser Knopf sehr, sehr klein und sehr, sehr spitz. Also ich glaube, den aus der Reserve zu locken, also dass er emotional hochfährt, ist sehr, sehr schwer, aber ich glaube, da hat der Referee wirklich es geschafft, den sehr kleinen, spitzen Knopf aber oben sowas von zu treffen und auch dann, ich meine, dann fährst du hoch, das ist völlig, völlig normal. Die Frage ist, glaube ich, auch da dann nicht, fahre ich hoch oder fahre ich nicht hoch, sondern wie kann ich mich jetzt schnellstmöglich wieder runterregulieren und also das kann ich aus der Erfahrung, egal ob wir jetzt mit Leuten aus der Wirtschaft, aus dem Militär oder aus dem Sport arbeiten, sagen, dass die Fähigkeit, sich emotional zu regulieren, eine ganz, ganz relevante ist. So. Und du hast es vorhin selber gesagt, so du 18 Sekunden oder was, also bei vielen ist ja auch länger. Der Tipp ist ja, das werden viele, die ja jetzt zuhören, ja erkennen, wenn du eine krasse E-Mail bekommst, wo du emotional hochfährst, dann mach den Rechner zu oder geh kurz vor die Tür, aber bitte antworte nicht sofort. Mach es nicht. Ja. Tu es nicht.
Das ist das Learning, das ich aus der Thematik mit rausgezogen habe, wie ich es vorher beschrieben habe. So, meine Emotionen dauern circa 17 bis 19 Sekunden. Da sind sie nur am höchsten, dann flacht das Ganze ab, reguliert sich alles ein bisschen. Also auch in dem Kontext, in dem sportlichen Kontext, wenn ich Eishockey anschaue, wenn ich selber in irgendwelche Stresssituationen bin, wenn ich eine beschissene E-Mail bekomme, beschissene Nachrichten erhalte, genau das ist der Punkt. Ich werde nicht sofort antworten. Genau wie du sagst, ich mache einen Laptop zu oder ich fahre erst mal ein bisschen runter, schnaufe mal tief durch. Also das hilft tatsächlich, da ein bisschen Abstand zu gewinnen, sich die Gedanken zu sortieren. Interessanterweise gibt's einen Sichert Andi. Sichert Andi heißt auch Böller Andi, den Namen ja. Hat man schon mal, ja.
Ja.
Wirklich cooler Typ, also falls er zuhört, liebe Grüße, gehen raus. Er hat 2023 Challenge Rot gemacht. Hat den Radsturz. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, war es auf der Überrundung, eher zweite Runde, andere Athleten auf der ersten Runde ausgeschert, vor hinten aufgefahren, beide gestürzt. In diesem Fall beim Sturz mit zwei Verwickelten, ich kenne die Regeln jetzt nicht 1:1, er ist auf jeden Fall disqualifiziert worden, weil er an dem Sturz involviert war. Sprich, er hat die rote Karte gekriegt, durfte aber das Rennen fertig machen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, finde ich richtig geil, vom Andi. Er hat sich anscheinend die Gedanken so sortieren können, vielleicht auch überlegt, also kann gern mal, ich sehe ihn bestimmt jetzt am kommenden Wochenende in Rot, vielleicht bekommt man einmal hier einen Podcast, das ist nämlich wirklich eine sehr inspirierende Persönlichkeit, auch wie er Job, Family und Leistungssport unter den Hut bringt, also wirklich cool. Er hat in dem Moment vermutlich seine Gedanken gut sortieren können, überlegt, warum bin ich überhaupt hier, was ist mein Ziel? Und hat das Ding einfach mal mit 8:31 gefinisht. Wow. Auf offizielle Zeit. Natürlich dann disqualifiziert. Offiziell weg. Aber wenn man es runterbricht, trotz Unfall, trotz Stehenbleiben, trotz was auch immer am Boden liegen, immer noch mit einer 8,31 ins Ziel kommen. Was ich mir sagen, hat ihn, glaube ich, relativ unbeeindruckt lassen. Er ist seinem Ziel, ist er nachgegangen und das war einfach für sich persönlich einfach geiles Rennen abliefern. Ob du dann in der Wertung drin stehst oder nicht, sorry, aber das ist ja erst einmal auch für uns Athleten teilweise mehr zweitrangig, dass das bei Magnus Ditlev, dass sich der nichts beweisen muss und dass der vielleicht eher dann aussteigt und vielleicht eine Woche später in der Challenge Rot startet, das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber vielleicht, dass wir uns in dem Moment mal Gedanken sortieren und überlegen, warum sind wir eigentlich hier? Was ist meine Mission?
So, und ich finde, also du hast jetzt gerade ein paar Punkte gesagt, die würde ich einfach gerne nochmal aufnehmen, weil da kommen bei mir jetzt auch gerade nochmal so ein paar Bilder hoch. Ich finde, und das macht es, glaube ich, wirklich so krass anspruchsvoll bei Magnus, weil ein ganz wichtiges Gefühl damit einherspielt. Und das ist Ohnmacht. Und ich glaube, die ist nicht zu unterschätzen. Ich weiß, dass im Bekanntenkreis hatte ich das gehört, während der Corona-Krise gab es irgendwie mit dem ganzen Supermarkt und hier desinfizieren und es durften ja nur 3-4 Leute immer oder was weiß ich, 20 Leute gleichzeitig rein in kleinen Supermärkten und so. Jedenfalls ist da jemand irgendwie mit einem da ins Gehege gekommen oder so und der ist auf dem Parkplatz so völlig unversehens zu ihm hin und hat ihm so eine verpasst, dass er irgendwie zu Boden gegangen ist und er hat das überhaupt nicht kommen sehen. Und wenn man mit Kampfsportlern spricht, dann ist dieses Gefühl, also dann ist eigentlich das, was dich letztlich unverhofft trifft, dieser Punch, den du nicht hast kommen sehen. Also nicht der Punch so im Gegenüber, sondern wenn du aus dem Nichts heraus plötzlich zu Boden gestreckt wirst, das ist das, was für viele Leute halt so ein Major Damage ist, so weil dieses wirklich so, diese Ohnmacht so. Und ich glaube, etwas Ähnliches ist es, wenn dir jemand eine Karte gibt, also eine Entscheidung über dich trifft, die dich sozusagen ohnmächtig werden lässt, weil ich weiß auch nicht, wann sie ihm gesagt haben, kannst du weiter oder nicht, aber anders jetzt als bei einem Sturz, den du vielleicht noch selber verwickelt hast, hast du ja immer so einen inneren Dialog, das ist jetzt immer blöd gelaufen und da drehen sich wahrscheinlich Schleifen, wie konnte mir das passieren, hätte ich besser aufpassen müssen, aber diese Ohnmacht, wenn jemand anderes etwas tut, was dich, also ne, wie dieser besagte Niederschlag, das dich direkt betrifft oder wenn dir jetzt wie im Rennen jemand eine Entscheidung trifft, die dich maßgeblich beeinflusst in deinem Handeln oder blockierend, also limitiert, ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen.
Ja, definitiv. Aber wäre es wichtig, in so einer Situation vielleicht auch Folgen auszublenden, reinversetzen und mir dann überleg, was hat das für Folgen? Jetzt Magnus Ditlev seinem Kontext, okay, ich kriege kein Preisgeld, okay, ich bin super ermüdet, ich kann nächste Woche da auch nicht starten, das hat den Effekt, ich bin vielleicht nicht für Kona für Nizza qualifiziert, ist ja, glaube ich, der
ist er,
jetzt schon, aber glaube ich, es war validieren, oder? Wäre er wahrscheinlich sonst auch noch nicht.
Doch, er ist doch in Südafrika, glaube ich, ist er doch.
Gut, hat er gewonnen, ja. Genau, aber so eine Sachen könnten ja durch den Kopf gehen und ich glaube, dass das nochmal emotionaler macht, wenn du dir potenzielle Folgen unmittelbar nach so einem Major Damage einfach in Kopf halt rufst und ja, durchspielst, weil das sind ja dann alles negative Ereignisse. Ich glaube nicht, dass du in dem Moment dann dir überlegst, und das ist also klassisch menschliches Denken, dass du dir nicht in dem Moment überlegst, was hat das jetzt für positive Ereignisse? Ich bin morgen ein bisschen fitter, ich könnte morgen eigentlich wieder gut trainieren oder ich könnte vielleicht dann das nächste Rennen in Angriff nehmen. Sondern wir haben ja primär negative Ereignisse im Kopf. Welche negative Folgen hat dieses Ereignis jetzt zu folgen? Und das macht uns ja im Zweifel nur noch wütender, nur noch aggressiver oder einfach es verstärkt die aktuelle Emotion, würde ich jetzt mal behaupten.
Und also die Frage, die du ja vorhin gestellt hast, kann man das trainieren? Ja, das kann man trainieren. Das ist letztlich eine ganz simple, also wenn man Dinge kann, dann sind sie ja immer simpel. Insofern, so simpel ist es dann doch nicht. Eine ganz simple Achtsamkeitsintervention, die eben wie der Pilot, der sich auf seine Hände setzt, du natürlich auch im Rennen selber alles Mögliche machen kannst. Kannst dir noch den Eiswürfel aus dem Anzug nehmen, wenn du da noch einen drin hast oder vielleicht einfach nur die Finger zusammenfassen und den Fokus wirklich auf einen deiner Sinne lenkst. Also das kann eben meistens das Einfachste ist das Gefühl, also dass du, um aus diesen Gedankenschleifen, die ja dann auch wieder zu emotionalen und die koppeln, die bedingen sich ja gegenseitig, um da rauszukommen, die Aufmerksamkeit einfach auf etwas zu lenken. Und wenn du meditierst, dann kann das eine Atembeobachtung sein, dass du eben beobachtest, wie der Atem durch die Nase ein- und ausströmt, ohne dass du das bewertest und ohne, dass es ein Bild in dir gibt, ich atme gerade ein und aus, sondern einfach möglichst immer wieder in die Beobachtung zurückzugehen. Und das, was ein Pilot dann eben auch macht, der sich auf seine Hände setzt und wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern sehr sicher, die Aufmerksamkeit darauf lenkt, okay, mein Po berührt gerade meine Hände und diesen Druck spüre ich jetzt gerade, immer wieder in diese Aufmerksamkeit zu gehen. Das kannst du natürlich auch im Sport machen, nur A, musst du das können, B, musst du das dich in der Situation auch wirklich daran erinnern und C, braucht es im Zweifel jemanden von außen, der das für dich dann nochmal sozusagen initiiert. Ne? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, in so einer Situation hochfährst und deine Freundin steht neben dir, dann legt sie dir vielleicht die Hand auf die Schulter und du denkst, okay, alles klar, ich weiß, was zu tun ist. Und wenn sie nicht da ist, dann entgleist die Situation.
Ich würde da nur Dora hinzufügen. Und das finde ich persönlich, schließt da das ein oder andere mit ein. Es braucht Erfahrung. Ich finde, ja, du kannst es nicht theoretisch trainieren und sagen, okay, ich rufe das ab. Also ich mache jetzt eine Langdistanz und rufe ich das ab. Egal was kommt, ich bin super gewappnet. Ich persönlich bin da stark der Meinung, dass wir Triathleten, wenn wir eine Langdistanz vorhaben, eine gewisse Vorerfahrung brauchen, genau für solche Situationen. Wie gehe ich mit Stresssituationen um? Was kann alles passieren? Ich muss halt auch mal durch die ein oder andere Stresssituationen gehen, um meine Strategien praktikabel zu üben, sage ich jetzt mal. Also auch diese Situation ist jetzt mega beschissen für Magnus, wird ihn aber definitiv irgendwo wachsen lassen. Also er wird definitiv dran wachsen und wird mit Sicherheit mit anderen Stresssituationen, vielleicht in Nizza dann, anders umgehen und vielleicht sogar im besten Fall besser umgehen damit. Und das ist der Punkt, warum ich persönlich kein Freund davon bin, dass Athleten mit olympisch Sprintdistanz anfangen und ein Jahr später meinen, sie müssen jetzt eine Langdistanz machen. Körperlich ist es das eine, aber dir fehlen die ganzen Tools, dass du weißt, wie gehe ich mit Stresssituationen um, wie kann ich da das Maximum herausholen, wie kann ich da der beste Athlet meiner selbst sein. Und da scheitern einfach unglaublich viele Athleten. Deswegen supporte ich sowas 0,0, dass Athleten, wenn sie frisch irgendwie im Ausdauersport starten, ein, zwei Jahre später schon Langdistanz halt auch machen. Also da bin ich eher mittlerweile noch extremer, sag, boah, finde ich eigentlich nicht gut, weil ich jetzt die Auswirkungen sehe und erkenne.
Also kann ich so unterstreichen. Ich glaube, die Bedeutungsgebung, die ja stattfindet, ne, etwas findet statt und welche Bedeutung gebe ich dieser Sache, die verändert sich ja mit steigender Erfahrung zunehmend. Also wenn du dir mal Leute anguckst, die irgendwie erfolgreiche Unternehmer sind und keine Ahnung schon 10, 20 Firmen gegründet und im Zweifel auch in die Insolvenz gebracht haben, wenn du denen sagst, ja, im Moment geht's mir gerade nicht so gut, ich habe irgendwie mit Gehalt oder so, dann werden die dir sagen, ey, Alter, ich habe schon 10 Insolvenzen hinter mir, ja. Ich irgendwie mal eine kleine finanzielle Flaute, die ringt mir nur ein müdes Lächeln ab. Ja, beim ersten Mal wird das ja auch noch anders ausgesehen haben. Ne? Also will heißen, mit die Bedeutungsgebung verändert sich ja auch mit zunehmender Dauer. Und das, was viele Rookies wahrscheinlich Schweißperlen auf die Stirn treibt, würde jeder, der das schon länger macht, sagen, ja, Gott, also da, das ist jetzt nicht so schlimm, so eine verlorene Gelflasche oder so, das. Ach, da findet sich irgendwie immer eine Möglichkeit.
Genau, aber du musst halt wissen, was du tust, was deine Mission ist und was er dann zu tun hat ist. Und das gibt da wiederum mal ganz, ganz viel Sicherheit. Also das, was wir in der letzten Folge Nummer 12 auch gehabt haben, mentale Bewältigungsstrategien, da setzen wir gerade eben ja an und führen das Ganze nochmal ein bisschen weiter während dem Wettkampf. Aber da ging es ja eben auch darum, dass wir Sicherheit brauchen. Und wenn ich den ganzen Spaß halt, den ganzen Sums halt schon seit 5 oder 10 Jahren mache, dann habe ich die Sicherheit, weil ich weiß, Platten habe ich schon mal gehabt, 2024 in Rot, ist in der Regel eigentlich nicht schlimm, also ich kann damit umgehen, hau eine Kartusche rein, es gibt eine Lösung dafür, dies und jenes, das ist ein Problem, Blasen beim Laufen, habe ich da schon mal gehabt, 2019 in Portugal und so weiter und so fort. Also ich kann mit den Situationen wesentlich besser umgehen, würde ich mal beschreiben, als jemand, der jetzt frisch in den Sport herkommt. Und deswegen, es ist ein Prozess, es ist ein langer Prozess und ob das im Business ist, ob das jetzt im Sport ist, wenn du solche Leistungen abrufen willst, wenn du zu den High-Performern irgendwo kommen willst und zählen willst, dann gibt da Zeit, Geduld.
Dann gib dir Zeit, dann gib dir Geduld und vor allen Dingen lernen, aber das haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal gehabt, dann nimm auch, also lass eine Krise oder also ein negatives Ereignis nicht wirkungslos an dir vorbeiziehen. Also nimm da was draus mit. Und jetzt finde ich ganz schön, dass wir jetzt zum Ende, wir kommen ja langsam zum Ende, kann ich ja noch mal kurz die zweite Geschichte erzählen, weil die ist mehr oder weniger, also bei Facebook oder ich weiß gar nicht, Instagram habe ich sie auch gesehen. Christian Höhenhau in Führung liegend, neuen Radrekord gefahren, 3,52. Ich stand ja bei Run Out, also wo es auf die Laufstrecke ging. Und ein dänischer Betreuer, der aber nicht sein Trainer ist, ist ein paar Meter mitgelaufen mit ihm. So. Und Christian Höhenhau hat ein Penalty bekommen. Ich glaube, eine Minute. Wie
Zwei,
gesagt,
glaube ich,
gibt
ja.
zwei, gibt es auch. So, auch da könnte man jetzt drüber diskutieren, ist das überhaupt gerechtfertigt, weil du kannst ja nicht verhindern, dass irgendjemand mit dir mitläuft an der Strecke und es kann ja nicht sein, dass irgendjemand mit mir mitläuft und ich kriege dann ein Penalty dafür. Also auch da muss Iron Man ja mal irgendwie jetzt reagieren und irgendwie ein Regelsystem aufbauen, was tragfähig ist. Aber, also so wie ich das Video gesehen habe, hat Höhenhau dann mit dem Schiri diskutiert und gesagt, du Kollege, also es war wirklich so, also ich glaube nicht, dass das mein Trainer war, denn wenn ich das richtig verstanden habe, war sein Trainer, glaube ich, gar nicht mit. Also wer nicht mit ist, kann auch nicht an der Strecke gestanden haben.
Ja.
Und er hat sich aber jetzt nicht sonderlich darüber aufgeregt, sondern er hat da gestanden und gesagt, so gut, dann drück mal schön die Uhr und dann sag mal Bescheid, wenn es weitergeht. Und das fand ich sehr souverän, weil er ist ja am Ende Zweiter geworden. Ich denke, dass ihm diese Penalty auch den Sieg genommen hat. Weiß ich nicht.
Ja.
Oder viel, also
Es wäre enger gewesen, aber so wie blumig laufen ist,
ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Nichtsdestotrotz, ich fand es sehr, sehr beeindruckend, und unabhängig davon, um was es da ging oder so, wir haben zwei sehr, sehr relevante Entscheidungen erlebt, das eine oder das andere. Und ich finde, aus diesen Situationen kann man viel lernen und auch eben für sich viel mitnehmen und vielleicht auch mal gucken, so was, also meistens merkt man es ja erst im Nachhinein, dass deine Lunte sehr, sehr kurz war und dass sie vielleicht gar nicht da war, weil du gleich hochgegangen bist. Und ich glaube, immer dann, wenn wir anfangen, das nochmal zu reflektieren und vielleicht uns mal Tools suchen, die uns vielleicht helfen, dass die Emotion schneller verbrennt oder das Handlungsschema nicht sofort zum Einsatz kommt. Ja, ich hole also nicht gleich die Pumpgun raus, sondern ich lasse das erstmal ein bisschen abklingen, finde ich das sehr hilfreich.
würde ich so stehen lassen.
Super,
Will ich gar nichts
danke.
mehr hinzufügen. Ich denke, sonst ufert es bloß wieder aus, aber es war jetzt ein schöner runder Abschluss. Zwei Situationen, zwei unterschiedliche Handlungen, eine erfolgreich, eine weniger erfolgreich auf deren Level. Und da definitiv ein schönes Beispiel, wie wir mit Situationen umgehen können oder halt auch nicht umgehen sollten. Also deswegen guter Abschluss. Dann sage ich mal, danke dir, Fabian. Ich würde es, wie gesagt, gern so stehen lassen.
Das
Und
kann ich so unterschreiben und freue mich sehr auf die nächste Folge, wenn wir uns dann in 2 Wochen wiedersehen.
perfekt, vielen lieben Dank und eine schöne Woche.